Einstiegsdebatten, der Zukunftspodcast von Arkatec.
Die Anbieter, die Social-Media-Anbieter, die Plattformen, die haben ja ein großes Interesse nicht nur an diesen Verifikationssystemen, sondern vor allen Dingen an diesen KI-basierten Systemen, weil sie dann ein Argument haben, warum sie noch mehr Daten über die Nutzerinnen und Nutzer erheben könnten.
Wir müssen hier ein paar Millionen Menschen in sehr kurzer Zeit Alters schätzen, dann brauche ich Maschinenunterstützung, also künstliche Intelligenz.
Sie können sowas nur lösen, sowohl was Content betrifft, also altersgemäßer Content, als auch eine Altersverifikation, wenn Sie das harmonisieren EU-weit.
Herzlich willkommen zum Arkatec-Podcast Einstiegsdebatten. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema Altersverifizierung oder dürfen Kinder alles sehen? KI-generierte Inhalte verändern ja digitale Öffentlichkeiten wirklich in atemberaubendem Tempo. In Zeiten von Deepfakes betrifft diese digitale Transformation ja nicht zuletzt den Jugendschutz. Und in der Folge wollen wir viele Fragen adressieren. Wie können wir datensichere Konzepte entwickeln, um Minderjährige zu schützen, ohne alle Nutzer zu überwachen? Wie kann KI zu einer allgemeinverträglichen Altersverifizierung beitragen? Und sollte man Altershürden überhaupt einführen oder Kinder möglichst früh an KI und digitale Plattformen heranführen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Daniel Wagner. Ich bin in der Kommunikation von Arkatec, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, tätig. Und ich freue mich sehr, dass Paul Grünke heute an meiner Seite moderiert. Hallo Paul.
Hallo Daniel.
Paul Grünke ist wissenschaftlicher Referent der Arbeitsgruppe Recht und Ethik der Plattformlernende Systeme, die ja ebenfalls bei Arkatec angesiedelt ist. Und Judith Simon ist auch bei der Plattform Lernende Systeme tätig und heute unser Gast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und wir bei Ihnen, nämlich an der Universität Hamburg, wo Sie Professorin für Ethik in der Informationstechnologie sind und Mitglied in der von der Bundesregierung einberufenen Kommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt und eben in der Arbeitsgruppe Recht und Ethik der Plattform Lernende Systeme. Hallo Frau Simon.
Hallo, ich freue mich, dass Sie bei mir sind.
Vielen Dank. Und Peter Rost ist zu Gast. Er ist Director Business Development bei der Secunet Security Networks AG. Das ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich IT-Sicherheit für Infrastrukturen, Daten und digitale Identitäten auf die Fahnen geschrieben hat. Und sie leiten die Arbeitsgruppe IT-Sicherheit und Privacy der Plattform Lernende Systeme. Und Sie, Herr Rost, werden uns heute die technischen Möglichkeiten der Altersverifizierung einordnen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Wagner, freue mich ebenfalls sehr, hier heute dabei zu sein.
Sehr schön, wunderbar. Zudem zugeschaltet ist Olaf Köller, er ist geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel und Arkatec-Mitglied. Und darüber hinaus ist Olaf Köller Vorsitzender der Kommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, die die Bundesregierung berät. Herr Köller, schön, dass Sie da sind.
Grüße Sie, Herr Wagner. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielen Dank. Ende April 2026 veröffentlichte eben jene Kommission eine Bestandsaufnahme zum Thema. Und auch diese Bestandsaufnahme wird heute inhaltlich Teil dieser Podcast-Folge sein. Herr Rost, ich würde mit Ihnen beginnen, dass wir so ein bisschen abstecken, welche technischen Möglichkeiten der Altersverifizierung es gibt. Vielleicht können Sie uns da mal einige nennen? Welche Wege sind denn hier denkbar? Was ist denn überhaupt umsetzbar? Welche technischen Wege der Altersverifizierung gibt es?
Ja, vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück in der guten alten analogen Welt. Wenn man wissen möchte, wie alt jemand ist, dann lässt man sich den Ausweis zeigen. Das ist dann in den meisten Fällen ein Personalausweis. Den können Bürger der Bundesrepublik Deutschland ja ab 16 Jahren bekommen. Und dann ist auch schon klar, wer keinen hat, hat entweder noch keinen beantragt oder ist nicht 16. Wir wollen das Ganze jetzt auf die digitale Welt übertragen. Und da wird es natürlich komplizierter, weil den Ausweis einfach so in die Kamera zu halten, das reicht nicht aus. Da geht es dann auch gleich schon los, dass man die in das physikalische Ausweisdokument eingebauten Sicherheitsmerkmale, die zum Teil visueller, zum Teil haptischer Natur sind, irgendwie übers Netz bekommen muss. Und da gibt es eine Reihe von Anbietern, die sich darauf spezialisiert haben, aus den Videosignalen per Mensch oder Maschine herauszufinden, sind die Hologramme, die erscheinen, wenn ich den Ausweis drehe und wende, sind die vermutlich echt oder sind die gefälscht? Und dann kann man entscheiden, aha, diese Person ist also zumindest mal 16, sonst hätte sie gar nicht diesen Ausweis. Und dann kann ich aber auch noch sagen, wenn ich eine Altersverifikation brauche für eine Altersgruppe, zum Beispiel ab 18, was ja im bisherigen Jugendschutz durchaus eine maßgebliche Grenze ist für ganz spezielle Inhalte der harten Sorte, dann kann ich das natürlich auf dem ausgedruckten Datum, an dem Datum festmachen.
Ja.
Also wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Diensteanbieter, die das in einer Kombination aus menschlicher Prüfung und aber auch schon unterstützt von KI machen. Das Ganze gibt es übrigens auch für Führerscheinprüfungen, zum Beispiel für Dienstwagenfahrer in Firmen. Da wird einfach ein Online-Dienstleister beauftragt und dann kann ich da auch eine Altersverifikation machen beziehungsweise eine Verifikation des Dokuments. Der Kontext der heutigen Diskussion, da geht es ja eigentlich eher darum, was mache ich denn mit Menschen, die vermutlich unter 16 Jahren sind. Da kann ich mich ja nicht an hoheitlichen Dokumenten festhalten. Und da reden wir dann eigentlich auch nicht mehr von einer Altersverifizierung, sondern von einer Altersschätzung, die ich über das Internet machen muss. Und da kann ich ja eigentlich auch nur biometrische Merkmale nutzen. Denn die Methoden, die einen sehr hohen Reifegrad haben, um ohne die Identität eines Menschen zu kennen, sein Alter feststellen zu können, das sind tatsächlich die körperlichen Methoden, auch in der Forensik gebraucht. Ne? Also dann gib mir einen Zahn und ich sage dir, wie alt du bist, oder einen Tropfen Blut, oder wir röntgen die linke Hand oder das Schlüsselbein und am Verknöcherungsstatus können wir jetzt sagen, das ist ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener. Das kann ich übers Web natürlich nicht tun. Und dann kommt eben die Biometrie ins Spiel. Da geht es darum, mit Hilfe von menschlicher Beurteilung oder wenn das einfach nicht mehr abzudecken ist, weil wir müssen hier ein paar Millionen Menschen in sehr kurzer Zeit Alters schätzen, dann brauche ich natürlich Maschinenunterstützung, also künstliche Intelligenz, Modelle, die das machen. Und da kann ich mir das Gesicht angucken, statisch oder in Bewegung. Wir können uns auch versuchen, den Fingerabdruck mit geeigneten Methoden über einen Sensor im Laptop zum Beispiel anzusehen. Wir können uns die Stimme anhören und wir können, das ist allerdings auch eher ein Präsenzthema, wir könnten uns tatsächlich auch das Gangprofil der Menschen angucken, also sagen, nimm das Smartphone in die Hand oder in die Tasche und lauf ein paar Schritte. Das sind also die Möglichkeiten.
Ja, Sie haben jetzt das sehr schön beschrieben. Es gibt diese zwei Zugänge, sozusagen harte Prüfung, Age Verification und Age Prediction. Da gibt es aber ja sicherlich auch Angriffsmöglichkeiten, also je nach technischer Herangehensweise, je nach KI-Unterstützung, je nachdem, wie weit man das eben dann denkt. Welche Angriffsmöglichkeiten sehen Sie hier? Wie funktioniert aber vielleicht auch eine KI-unterstützte algorithmische Mustererkennung? Da könnten Sie vielleicht auch noch den Begriff der Fake Detection in diesem Zusammenhang erläutern.
Die Aussagen, die ich jetzt treffe, die basieren zum Teil auf Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, dadurch, dass wir eben die biometrischen Vergleiche zwischen den hoheitlichen Dokumenten und echten Fotos und Fingerabdrücken in unseren Lösungen für die Grenzkontrolle, für die automatisierte Ein- und Ausreise seit vielen Jahren gemacht haben. Und Sie glauben nicht, was da alles an Angriffsmethoden passiert in Gegenwart von Bundespolizisten. Da stellen sich die Leute vor, diese Maschine, und versuchen tatsächlich ein Foto hochzuhalten, ne, auf dem dann die Person abgebildet ist, der Pass gehört. Das funktioniert inzwischen nicht mehr. Also statische Bilder müssen natürlich erkannt werden. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn jemand von zu Hause aus und dann noch ein findiger Teenager ist, in seiner Umgebung oder in ihrer ganz, ganz andere Angriffsmethoden noch hat. Aber die wesentlichen sind die gleichen wie auch in Präsenz an der Grenze zum Beispiel. Man kann natürlich einen Abdruck von einem Finger auf den Fingerprintsensor halten, den man von einer älteren Person gemacht hat. Aus den Fingerabdrücken kann man auch Hinweise darauf gewinnen, ob eine Person noch sehr jung ist oder schon älter. Braucht allerdings in der Regel dazu mindestens mal einen Referenzabdruck, um die Veränderung feststellen zu können. Aber das haben die Leute alles versucht. An der Grenze kann ich noch eine Lebenddetection schalten. Das kann vielleicht der eine oder andere Laptop auch. Also das ist eine Angriffsmethode, die hat man aber eigentlich ganz gut im Griff. Dadurch, dass man sagt, Menschen sollen sich dann bewegen während der Erkennung. Ne? Und das ist von KI immer noch schwierig zu fälschen, wird aber natürlich ein zunehmendes Angriffsmuster. Also, dass die Leute Stimmen fälschen, dass sie Stimmengeneratoren nehmen und sprechen ihre Worte rein und es kommt die Stimme einer älteren Person raus. Das sind in der Tat Themen, die sind sehr, 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 sehr schwer, nicht unmöglich zu detektieren, aber das ist natürlich ein Technologiewettrennen. Da muss man ganz, ganz nah am Trend bleiben, auch auf der Seite der Dienste, die dann letztlich die Altersverifikation oder die Altersschätzung vornehmen sollen. Da braucht man nicht mit einem 3 Jahre alten Verfahren zu kommen. Das spielt sich eher im Halbjahresrhythmus ab, hier die Innovation.
Ja, also Sie sagen es, es ist wirklich ein Tempo, das wohl in der digitalen Transformation so noch nie da gewesen ist. Und ja, Herr Rost, Sie haben uns das jetzt schon mal sehr schön eingeführt mit den technischen Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt aber gern den Herrn Professor Köller in den Raum holen, gerade auch, weil es so schnell geht und weil das Thema so breit diskutiert wird und auch so scharf teilweise diskutiert wird. Wenn wir uns die politische Debatte aus den vergangenen Monaten ansehen, und zwar, man könnte fast sagen, global, da gab es ja auch Australien als vermeintliches oder tatsächliches Modellland, sehen wir schon, das Thema Altersverifizierung wird politisch teilweise geframed als Schlüsselinstrument, als ein Tool, das Kinder schützen soll. Aber ist es nicht so, dass Kinder oftmals unbeabsichtigt trotz bestehender Systeme gefährdet werden? Also diese Sicherheitssysteme sind ja teilweise schon in Kraft. Ist also dieses zusätzliche Tool Altersverifizierung aus Ihrer Sicht, aus Ihrer fachlichen Perspektive ein wirksamer Schutzhebel oder doch eher politisches Placebo?
Also ich halte schon die Altersverifikation für einen wichtigen Schritt, denn auch das lehrt jetzt gerade Australien, wenn sie keine valide Altersverifikation haben, nützen ihnen Altersbeschränkungen auch nichts. Und Herr Rost ist ja schon darauf eingegangen auch. Wir haben ja Ausweispflicht in Deutschland erst für 16-Jährige.
Ja.
Darunter können natürlich Eltern Ausweise für ihre Kinder beantragen, aber die Kinder müssen nicht notwendigerweise einen haben. Das heißt, auch wenn wir über Altersverifikation beispielsweise sprechen, Kinder, die 14, also wenn wir eine Altersbegrenzung von 14 haben, was hier CDU und SPD diskutieren, dann stehen wir vor dem Problem, dass wir die Ausweisdaten möglicherweise gar nicht nutzen können, weil die Kinder keinen Ausweis haben oder die Jugendlichen keinen Ausweis haben, weil sie eben noch nicht 16 sind. Das ist ein Problem. Mhm. Gleichzeitig, das haben wir auch in der Kommission diskutiert, will man natürlich auch am liebsten diese Verifikationssysteme auf dem Handy haben und möglichst die Informationen flach halten, die an die Plattformen weitergegeben wird. Also meine Kolleginnen und Kollegen, die ähnlichen fachlichen Hintergrund haben, auch wie Herr Rost, die sagen natürlich immer im Grunde genommen, soll Instagram oder TikTok nicht mehr erfahren, als ist die Person unter 16 oder über 16 oder ist sie unter 14 oder über 14, aber mehr auch nicht.
Hm.
Das versucht die EU ja jetzt auch mit ihrer Eudi-Wallet oder mit ihrer Mini-Wallet, das versuchen sie ja. Aber wenn man über Altersbeschränkungen nachdenkt, dann braucht man eine wirklich wasserdichte Altersverifikation, was nicht heißt, dass nicht auch Kinder das umgehen können. Also wer sich mit den Ausweisdaten seiner großen Geschwister registriert, da wird man nicht viel gegen machen können, so einfach zumindest.
Hm.
Wobei wir auch noch dafür plädieren, natürlich bei diesen Altersverifikationen die Erziehungsberechtigten zu stärken. Also letztendlich die Einwilligung, die explizite Einwilligung der Eltern, dass das Kind, also so ein Kinderschutz, das, wie es jetzt ja im Prinzip auch funktioniert, sollte, dass die Eltern explizit angeben müssen, dass ihr Kind über 14 ist oder über 16 ist, beziehungsweise nicht, wenn die Kinder sich registrieren. Also quasi eine Kindersicherung hat, die über die, wir nennen das ja gerne Parental Consent auf Deutsch, auf Neudeutsch, dass man dann eben auch die Eltern in diese Altersverifikation einbindet. Aber so, wie ich das verstanden habe, geht es auch vielen sehr stark um Datenschutz, also möglichst keine bis minimale Information an die Plattform weiterzugeben.
Ja, verstehe. Ja, Herr Professor Köller, Sie haben uns das jetzt schon gut eingeordnet, auch in den gesetzgeberischen Rahmen auf EU-Ebene. Da passiert ja gerade sehr viel. Eine Testumgebung läuft. 2027 soll die erwähnte Eudi-Wallet auch breit ausgerollt werden. Da ist also sozusagen politisch, gesetzgeberisch sehr viel im Gange. Dazu passt ja auch die Bestandsaufnahme der Kommission, die Ende April 2026 von eben der Kommission, die Sie leiten, veröffentlicht wurde. Und da heißt es sinngemäß, ich darf das hier mal paraphrasieren, dass Risiken stärker eigentlich von dem Nutzungskontext und der Medienkompetenz abhängen, als von der reinen Exposition, wenn ich das richtig verstanden habe. Also daran schließt sich so ein bisschen die Überlegung an, lenkt der Fokus auf technische Zugangskontrollen vielleicht sogar ab von der eigentlichen Kernaufgabe, nämlich der systematischen Medienbildung. Das wäre ja auch etwas, was Sie als Mittelsperson sozusagen zwischen Schulen, Eltern und der Politik bewegen dürfte.
Ja, also Sie sprechen den Punkt ja an. Im Kommissionsbericht haben wir ja im Grunde genommen so einen Dreiklang. Wir sprechen ja von einer Trias aufgemacht, nämlich Schutz, Befähigung und Teilhabe. Das heißt, die Kommission sieht schon, dass wir Heranwachsende vor gewissen Inhalten schützen müssen. Darauf ist Herr Rost auch schon eingegangen. Wir wollen keine pornografischen Inhalte für 12-Jährige oder 13-Jährige oder 14-Jährige. Wir wollen keine KI-generierten Gewaltszenen. Wir wollen auch keine authentischen Gewaltszenen. Wir wollen auch keine Suizide, die 13-, 14-, 15-Jährige über die
sozialen Medien sich anschauen. Wir wollen auch natürlich nicht, dass junge Leute von Sexualstraftätern über diese sozialen Medien angegangen werden, dass wir solche Phänomene wie Cybergrooming haben. Das wollen wir natürlich alle nicht. Das heißt, wir müssen schon eine Idee entwickeln, wie wir die Kinder und Jugendlichen auch schützen können. Wir wollen auch das Suchtpotenzial natürlich senken. Der Social Media, denken Sie an die Endlos-Feeds, denken Sie an die Dark Patterns, mit denen wir eben ja letztendlich Mechanismen auf den Plattformen haben, mit denen wir das Suchtverhalten gerade von vulnerablen Gruppen, also besonders gefährdeten Gruppen, natürlich weiter erhöhen. Das wollen wir schon alles auch regulieren, aber auch über Altersregulation oder Altersverifikation. Aber wir wollen natürlich auch die jungen Menschen nicht, bis sie dann endlich in die Social-Media-Plattform sich einwählen dürfen, wollen wir sie natürlich auch nicht allein lassen, sondern wir wollen sie systematisch vorbereiten.
Ja.
Wir wollen sie darauf vorbereiten, was sie von sich preisgeben auf diesen sozialen Medien, wo die Potenziale dieser sozialen Medien sind, wo die Kosten sind, was sie auf keinen Fall tun sollten. Wir wollen sie darauf hinweisen, wie sie selbst sich auch vor Abhängigkeiten schützen, wie sie vor problematischem Internetverhalten sich schützen, dass sie eben nicht 4, 5, 6, 7 Stunden vorm Internet hängen. Wir möchten auch die Jugendlichen davor bewahren, dass sie selbst Straftaten im Internet begehen. Also denken Sie beispielsweise an den 14-jährigen Jungen, der seiner 13-jährigen Klassenkameradin Nacktbilder von sich schickt. Der macht sich strafbar, weil er einer Minderjährigen, er selbst fällt ja mit ab 14 Jahren auch unter das Jugendstrafrecht, weil einer Minderjährigen pornografische Inhalte schickt. Das heißt, viele der Jugendlichen wissen auch gar nicht, dass sie sich mit gewissen Handlungen auch im Internet strafbar machen. Wir müssen sie auch darüber informieren, wenn sie Opfer werden, an wen sie sich wenden müssen.
Mhm.
Und wir müssen natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir müssen sie natürlich auch fit machen für neue Technologien jenseits der Social Media. Das sind jetzt gerade die KI-Optionen, die wir haben. Herr Rost ist darauf eingegangen, wir können KI natürlich wunderbar nutzen, auch um die Altersverifikation zu unterstützen. Wir wissen jetzt aber auch schon wieder über die potenziellen Gefahren, die entstehen, wenn sich unsere Jugendlichen nur noch mit Chatbots unterhalten. Weil wir eben auch wissen, dass Chatbots im Gespräch anders reagieren oftmals, als es reale Menschen tun. Und da reicht es nicht, das Internet wegzusperren, sondern wir brauchen Angebote in der Schule, möglicherweise auch schon in der Kita, um die Kinder darauf vorzubereiten. Und wir brauchen vor allem auch Angebote, um die Eltern mitzunehmen, die sensibilisiert werden, die dann eben auch, das geht ja jetzt auch schon bei den iOS-Systemen, die dann eben auch entsprechende Sperren einrichten, beziehungsweise die auch informiert werden über das Internetverhalten der Kinder. Also da brauchen wir so ein Gesamtkonzept von Medienerziehung, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den Eltern. Und wir sagen ja immer, es ist nicht Schutz anstelle von Teilhabe und Befähigung, sondern Befähigung und Teilhabe unter möglichst hohem Schutz auch für die Kinder und Jugendlichen.
Frau Simon, wollen Sie eine Einordnung für uns geben, welche sagen, Rechte betroffen sein könnten und welche Abwägungen man sagen, treffen muss, wenn man sich dafür entscheidet, ein Tool einzuführen, was so eine Altersverifizierung digital ermöglicht?
Für diese spezifische Social-Media-Frage jetzt erstmal zu sagen, für gewöhnlich gibt es ja auf den Devices, auf den Handys schon solche Parental Control und Consent, also diese elterliche Zustimmung. Das ist sowas wie, Kinder dürfen eine Stunde eine bestimmte App verwenden oder bestimmte Services nicht verwenden. Das ist eine Methode, die ist relativ wenig invasiv. Damit kann man schon relativ weit kommen, setzt allerdings voraus, dass die Eltern das auch machen. Eine zweite Ebene sind KI-basierte Verfahren wie Biometrie, solange die auf dem Endgerät stattfindet und nicht in der Cloud. Die Anbieter, die Social-Media-Anbieter, die Plattformen, die haben ja ein großes Interesse, nicht nur an diesen Verifikationssystemen, sondern vor allen Dingen an diesen KI-basierten Systemen, weil sie dann ein Argument haben, warum sie noch mehr Daten über die Nutzerinnen und Nutzer erheben können, damit sie auch wirklich ganz granular zwischen 14- und 15-Jährigen unterscheiden können, wenn da sozusagen die Range ist. Und wir haben gesagt, das ist das größte Problem, weil das hochgradig invasiv ist, sowohl die biometrischen Daten, die natürlich irgendwie sehr sensibel sind, als auch diese ganzen Tracking-Daten sind sehr sensibel. Und wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung auch so eine Art von Zweckbindung, dass nicht alle Daten verwendet werden. Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir sagen, naja, diese Plattformen, die müssen aber sicherstellen, dass da keine Kinder drauf sind, dann sagen sie, naja, also jetzt haben wir ja einen super Grund, warum wir ganz invasiv tracken müssen. Als erste sozusagen Verteidigungslinie, wenn man so will, sollte man sich auf diese elterlichen Einstellungen verlassen. Und als zweites könnte man auf dem Endgerät entweder biometrische Verfahren zusätzlich, dass man guckt, also die sind nicht perfekt, aber es wäre ja auch nur eine zweite Linie sozusagen. Und das dritte wäre, für bestimmte Systeme wie für pornografische Materialien oder ähnliches wird das nicht reichen, sondern bei bestimmten strafrechtlich relevanten Sachen brauchen wir mittlerweile Verifikation. Und auch da gibt es die Möglichkeit, auf dem Device zu verifizieren, solange auch noch gar keine Wallet da ist. Die Eudi Wallet ist sicherlich auch sinnvoll. Da wird es davon abhängen, ist die wirklich so implementiert, dass die genau das garantieren kann, dass das datenschutzfreundlich ist, wie es in dem Framework vorgegeben ist. Aber man kauft sich trotzdem halt natürlich unterschiedliche Arten von Abhängigkeiten und möglichen Missbrauch rein, weil man darauf vertrauen muss, dass wenn da Zero Knowledge Proofs oder Unlinkability draufschreiben, das dann auch drin ist sozusagen. Und deswegen brauchst du auch einfach offene Standards und Prüfbarkeit, dass sozusagen das nicht einfach nur gesagt wird, sondern dass Akteure, genauso wie damals bei der Corona-App, wie zum Beispiel der Chaos Computer Club oder ähnliche, das auch überprüfen können. Sowas wäre eben ganz entscheidend.
Jetzt haben wir vor allem über die Risiken, die daraus entstehen, dass man die neue Technologie einführen würde, für jetzt Kinder und Jugendliche insbesondere gesprochen. Aber es würde ja auch die Struktur, die Zugangsstruktur, Teilhabemöglichkeiten an digitaler Öffentlichkeit verändern. Sehen Sie da noch weitere so Spannungsfelder, die in diesem Kontext relevant sind?
Also das große Dreieck oder Spannungsfeld für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ist immer das zwischen Schutz, Teilhabe und Befähigung. Und ich glaube, egal was wir machen, und das merkt man auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, es ist einfach wirklich nicht leicht. Es ist eins, wo ich finde, dass sehr viele ethische Dilemmata aufgezeigt werden, weil soziale Medien konstituieren in vielen Fällen auch eine Öffentlichkeit, die für Kinder und Jugendliche mittlerweile total relevant ist. Und zu sagen, man schmeißt die jetzt da raus, ist auch ein Problem. Also bei allen Problemen, die ich mit sozialen Medien sehe, aber zu sagen, man schmeißt die jetzt überall raus, ist natürlich dann diese Teilhabeaspekt wirklich beschädigt und auch Fragen der Befähigung, weil das ja auch oft der Zugang ist zu Informationen, zu Kommunikation, zu anderen Möglichkeiten. Ich würde mir auch wünschen, dass soziale Medien anders funktionieren würden, ja, dass sie sozusagen andere Mechanismen hätten, dass die nicht so suchtfördernde Mechanismen haben. Also was ich mir eigentlich wünschen würde, wären soziale Medien, die für alle anders funktionieren würden. Dann müsste man auch Kinder und Jugendliche nicht ausschließen. Aber ich will nur sagen, dieses Spannungsfeld ist das, was wir immer mit berücksichtigen müssen, dass eben das Schutzinteresse das eine ist, aber Teilhabe und Befähigung das andere. Aber selbst in dem Schutzbereich muss man halt gucken, schützen diese Maßnahmen denn wirklich? Und da muss man auch schauen, gibt es jetzt auch erste Studien oder erste Untersuchungen auch zu Australien, bis zu welchem Grad denn tatsächlich Kinder und Jugendliche nicht mehr auf die Plattform kommen durch diese Maßnahmen? Und ich glaube, das muss man einfach alles so ein bisschen mit in die Waagschale werfen.
Ja, Sie haben das jetzt schon angesprochen mit Australien und generell die Spannungsfelder, die da natürlich entstehen, auch schon vor der Altersverifizierung, aber jetzt mit der Diskussion gibt es natürlich umso sozusagen straffere Spannungsfelder. Wie ist Ihre Erfahrung in der Diskussion? Es gibt ja auf der einen Seite immer die Schule, die sagt, Medienkompetenz stärken, und dann gibt es die andere Schule, die sagt, Medienkompetenz alleine wird wohl kaum reichen in hochkomplexen Dateninfrastrukturen, die ja auch von Algorithmen getrieben sind. Sie haben die suchtmachenden Potenziale erwähnt und Sie haben auch eben Australien erwähnt und andere Länder, die vorangehen, wenn man so will. Gibt es da schon Erfahrungswerte? Sie haben gesagt, da kommen jetzt die ersten Daten rein. Wie schätzen Sie das überhaupt ein, die gesellschaftliche Akzeptanz der Altersverifizierung? Ist es überhaupt übertragbar von einem Staat auf den anderen mit Mentalitätsunterschieden, Strukturunterschieden. Wie können Sie das in dieser Großwetterlage Altersverifizierung einordnen? Bestehen da Länderunterschiede, Mentalitätsunterschiede? Was sind erste Erfahrungen, von denen wir vielleicht auch profitieren können?
Also wir haben uns so erste Studien zu Akzeptanzfragen angeschaut, die eher hypothetisch waren, weil das zu einem Zeitpunkt war, als die auch noch nicht eingeführt worden sind. Und da zeigt sich prinzipiell immer eine relativ hohe Akzeptanz für diese Technologien, je weniger genau man wird. Und vor allen Dingen, wenn es einen nicht selber betrifft. Also sprich, Erwachsene finden das immer ganz prima, solange es die Kinder betrifft. Das klingt so ein bisschen absurd, aber ich glaube, wenn man Leute fragt, dann denken die oft nicht darüber nach, dass sie selber sich ja verifizieren müssen, dass sie Erwachsene sind und nicht nur die Kinder, dass sie Kinder sind. Also da ist manchmal auch so ein bisschen so, je nachdem, wie diese Fragen in diesen Fragebögen gestellt werden oder in diesen Interviews, das ist auch oft nicht so ganz klar. In der öffentlichen Diskussion hat man im Moment den Eindruck, dass die Bevölkerung ganz großartig findet oder zumindest viele Teile der Bevölkerung das anscheinend ganz gut finden, soziale Medienverbote. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es einen selber nicht wirklich betrifft und man auf der anderen Seite als Eltern oft die Konflikte mit seinen Kindern hat, wie man sie von den sozialen Medien sozusagen runterkriegt. Das heißt, es wundert mich auch nicht, dass in der breiten Bevölkerung eher so gesehen wird, naja, es wäre ja gut, dann hätten wir den Stress nicht mehr und die Kinder würden nicht die ganze Zeit vor den Geräten hängen. Und das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, Leute, die sozusagen dazu forschen, haben da meistens einen anderen Blick drauf, weil sie nämlich stärker auch dieses Dreieck mit Befähigung und Teilhabe in den Blick noch nehmen. Und ich glaube, was man sagen kann, das Problem mit sozialen Medien sind ja nicht die Technologien, sondern die Geschäftsmodelle darunter, die nämlich darauf basieren, die Leute möglichst lange auf diesen Plattformen zu halten, damit sie möglichst viele Daten generieren. Zum einen führt das halt zu diesen suchterzeugenden Mechanismen wie Endless Scrolling und dass da immer was piept und blinkt und sonst was. Da sitzen ja auch Horden an Psychologen. Ich bin selber Psychologin ursprünglich dahinter, die dann genau gucken, was wirkt besonders gut. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich finde, man sollte an diese Mechanismen ran und nicht die so lassen, wie sie sind und dann eine Mauer davor bauen und hoffen, dass dann die Kinder nicht drüber hüpfen. Weil diejenigen, die am schnellsten da drüber hüpfen, sind meistens die Kinder und Jugendlichen, die Umwege finden. Und gerade wenn es so einfach ist, wie sich einfach ein VPN-Client irgendwie installieren und ich bin irgendwie ganz woanders, dann habe ich das Problem umgangen. Selbst bei solchen Wallet-Lösungen oder bei Verifikation gibt es auch immer noch mal Wege drumherum. Man nimmt den Pass von jemand anders, man lässt sich das Handy von jemandem anders. Also 100%ig sicher ist nichts davon. Das müssen wir uns klar machen. Dann ist die Frage eben, wie hoch sind die Nebenwirkungen? Wenn nichts ganz sicher ist, lasst uns was wählen, was nicht so viele Nebenwirkungen hat.
Jetzt mal ganz unabhängig davon, was jetzt die technischen Entwicklungen sind, welche Tools jetzt wirklich eingesetzt werden, was würden Sie denn Eltern, Schulen oder aber auch Kindern und Jugendlichen empfehlen, wie sie jetzt in der aktuellen Situation handeln sollten? Also was wären denn für diese Akteure jeweils jetzt eigentlich die sinnvollsten Aktivitäten im Kontext davon, wie mit Social Media umgegangen werden soll, wie man sich im Internet verhält mit Inhalten, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sein sollten oder eben dann mit den Inhalten, die nicht für Kinder und Jugendliche zugänglich sein sollten?
Gerade in Bezug auf soziale Medien, wenn wir eng bleiben, würde ich einfach dafür werben, dass man sich für bessere Produkte für alle einsetzt und da auch guckt, welche Hebel es im DSA gibt, gegen bestimmte Dark Patterns oder ähnliche Dinge vorzugehen und das nicht nur für Kinder und Jugendliche zu machen, sondern für alle, dann braucht man auch keine Hürden davor. Das Zweite, was mir mindestens genauso wichtig ist, bitte mehr auf generative KI und nicht nur auf soziale Medien gucken, weil soziale Medien wirkt so, als wäre es einfacher, weil es Leute sich registrieren und an diese Registrierung so ein Stück weit auch gekoppelt ist die Idee, dass man sich identifiziert. Und auf der anderen Seite wird überall generative KI in alle Verfahren gepusht. Es soll überall in die Schulen und in die Unis und überall hin, birgt die gleichen Gefahren, sowohl in Bezug auf Sucht und Abhängigkeiten, aber auch in Bezug auf also ganz andere Fragen, was macht das mit Lernen, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, all diese Dinge, läuft völlig unterm Radar und ich habe das Gefühl, da macht man sich es auch gerade politisch zu leicht, indem man auf das Feld guckt, was einfacher zu beheben ist als das andere, weil wenn man das Gleiche diskutieren würde, was man müsste für generative KI, wird es gleich viel schwieriger, wenn das mittlerweile der primäre Zugang zum Internet ist und da will man dann natürlich keinen ausschließen. Also ich will nur sagen, da muss man sich auch ein bisschen ehrlicher machen, was eigentlich das Problem ist und wie man es adressieren möchte. Und für die Schulen, ich glaube auch, dass sich einiges ändern muss an Schulen. Jetzt sind aber Schulen sowieso auch schon so unter Druck gefühlt, ja, und alle fühlen sich überlastet und es ist keine Zeit für nichts und diese Lehrpläne sind so voll und so dicht. Und ich glaube auch da, anstatt jetzt immer noch was draufzupacken, was sie jetzt zusätzlich machen müssten, bräuchte es in Schulen einfach wieder mal ein bisschen runter und Flexibilität, sodass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler einfach auch mal andere Dinge machen können. Weil mein Gefühl ist, es wird immer noch mehr überall reingepackt und dann soll die Medienkompetenz da irgendwo doch damit rein. Aber eigentlich geht es ja darum, auch ein bisschen mehr Freiräume in Schule reinzubringen. Und gleichzeitig so ganz pragmatisch, ich glaube sowas wie smartphone-freie Zeit in der Schule, also nicht im Sinne von, man kann das alles im Unterricht auch einsetzen für bestimmte Dinge, aber diese private Nutzung von Handys in Schulen ist, glaube ich, was, wo ich weniger ein Teilhabeproblem sehe, wenn man sagt, das gibt's nicht, weil dann können die es später trotzdem nutzen, aber in der Schule ist dann einfach der Fokus eher auf das Lernen und auf das Interagieren mit den Leuten vor Ort. Also ich muss nur sagen, das finde ich ist ein vergleichsweise einfacherer Mechanismus, bestimmte Freiräume zu schaffen, als jetzt über irgendwelche Verbote. Und Eltern, ich glaube, Eltern geht es genauso vielleicht auch wie anderen. Es geht um so eine permanente Überforderung, wie man auch Kinder und Jugendliche von diesen Geräten so ein bisschen weghält, weil die so eine hohe Suchtfunktion haben. Und ich glaube, es muss Lösungen geben, es gibt so ein bisschen die Fiktion im Moment, wenn es verboten ist, sind die Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist wirklich eine Fiktion. Ich glaube, wir müssen das anders angehen, auch versuchen, neue Wege zu finden. Man muss ins Gespräch kommen. Das ist leider kein einfaches Schlagwort. Ja, aber ich glaube, das Verbot ist es halt auch nicht. Sondern so ein bisschen so eine Fiktion, dass dann Probleme gelöst werden.
Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, dass Sie sagen, greift viel zu kurz, da nur Kinder und Jugendliche zu adressieren. Sie haben ja jetzt auch schon die Plattformarchitekturen erwähnt, also Dark Patterns, algorithmische Verstärkung, vieles ja auch KI zumindest gestützt. Herr Rost, wie sehen Sie das? Diese Risiken werden ja massiv getrieben durch besagte Aspekte. Warum aus Ihrer sozusagen technischen Sicht meinen Sie, diskutieren wir das Plattformdesign teilweise so viel weniger als sozusagen den Zugang? Und anschließend auch Herr Professor Köller, da Ihre Erfahrung. Vielleicht fangen wir mal mit dem Herrn Rost an.
Ja, also warum die öffentliche Diskussion in die eine oder andere Richtung läuft, ich kann es mir nur so erklären, dass natürlich in der Öffentlichkeit nach schnellen, vermeintlich einfachen Lösungen gesucht wird. Jetzt ist leider diese Altersverifikation gerade für unter 16-Jährige technisch sehr, sehr schwierig. Ich komme vielleicht nochmal darauf zurück, die erwähnten biometrischen Verfahren. Also da gibt es sehr wenige, selbst marketingorientierte kommerzielle Anbieter, die sich trauen zu sagen, ich kann das auf ein Jahr plus minus genau abschätzen, wie alt ein Teenager ist. Und ich habe vorher vorhin vergessen, den Schminkangriff, den ich auch bei meinem Nachwuchs beobachten kann, zu erwähnen. Und da sieht eine 12-Jährige gerne mal aus wie 15 oder eine 15-Jährige wie 19. Das ist für KI auch immer noch sehr, sehr schwer zu durchschauen. Also diese Verfahren sind nicht genau. Und das geht so weit, dass zum Beispiel die Kommission für Jugendmedienschutz, die sich mit Alterskohorten befasst und welche Inhalte für wen zugänglich sind, dass die für solche Verfahren einen Puffer von 3 bis 5 Jahren einbauen. Das heißt, die Software müsste dann bei 14-Jährigen, müsste die mindestens 19 zurückgeben, damit das System ohne einen menschlichen Eingriff einen Haken dran machen kann. Und das ist natürlich vollkommen sinnlos, ne, sowas einzuführen, weil in dem Alter ist ein halbes Jahr Unterschied, ist eine Welt und eine Klassenstufe ist eine Generation. Also ich bin durchaus dafür, das Thema von der Altersschätzung auf die Altersverifikation zu heben. Ich sehe auch als erziehendes Elternteil nicht ein, warum wir im Digitalen ab 13 alles offen haben, währenddessen wir früher beim Fernsehen ab 12, ab 16, ab 18 im Kino auch hatten. Das waren natürlich nur grobe Gerüste, die nicht für alle passen, aber die waren immerhin da. Und wenn ein 13-Jähriger sagt, boah, ich bin in einen Film ab 18 ins Kino reingelassen worden, na? Ich spreche jetzt über niemanden Bestimmten, aber jemand, der mir sehr nahe steht, der hat das mal gemacht und er hat dann monatelang Albträume gehabt. Na? Also ich kann diese Spuren durchaus nachvollziehen. Die Eudi-Wallet ist meiner Ansicht nach ein ideales Tool dafür, weil sie spielt sich auf dem Smartphone ab. Es können dort sowohl hoheitliche Identitäten hinterlegt werden ab 16. Es könnte aber auch, wenn sich die Schulen in unserem sehr, sehr fragmentierten Bildungssystem einig wären, könnten die Schulen auch den Schülerausweis dort reinstellen. Die müssten nur ihr System anschließen. Da gibt es Lösungen dafür. Wir sind dort auch tätig. Aber da gibt es eine ganz breite Industrie, die Behörden und öffentlichen Einrichtungen und Firmen übrigens auch, hilft, ihre Ausweise, Dokumente, Zertifikate in diese Wallet zu stellen. Und dann hätten wir, wenn der Schülerausweis ausreichen würde, für diese Zwecke, da kann man sich ja drauf verständigen. Und dann bräuchte ich auch nur einen Schülerausweis vom vorletzten Jahr, weil das Alter kann ja fortgeschrieben werden. Also dann könnte man hier auch eine Verifikation machen und kann die natürlich durch Schätzung noch ergänzen, ne? Falls da jemand wirklich vom großen Bruder oder der großen Schwester die Dokumente eingespeist hat. Also das wäre mein Vorschlag, auch mal auf die Inhalte zu schauen für die Plattform. Ne? Das war ja Ihre Frage zum Eingang. Aufgrund der Ungenauigkeit der Schätzungen auf die Wallet zu gehen, auf Dokumente zu gehen, die irgendwie behördlich oder sagen wir mal offiziell ausgestellt sind, die auf Nachweisen basieren, die nachvollziehbar sind und dann eben vielleicht auch einen Schülerausweis oder Bibliotheksausweis, was auch immer, sich zu einigen, dass das für die unter 16-Jährigen eingesetzt werden kann. Und dann wären wir aus technischer Sicht, glaube ich, schon sehr zufrieden und ich vielleicht als Elternteil auch.
Ja, sehr schön. Ja, Herr Köller, Sie haben es eingangs erwähnt, es ist natürlich ein Thema, das jetzt auch in der Kommission sehr stark rauf und runter diskutiert wurde mit den Mitgliedern, die ja auch verschiedene fachliche Perspektiven einbringen, sind glaube ich 18 an der Zahl. Nun ist ja dieses Thema Altersverifizierung natürlich in dem Kontext nicht das einzige, aber doch sehr präsent, vielleicht nicht in den Gremien, aber zumindest in der öffentlichen Debatte und eben weniger das Thema Plattformdesign. So zumindest mein Eindruck und auch so eine gewisse Presseschau legt es nahe. Welchen Hintergrund vermuten Sie hier? Also warum geht es so stark auf das Thema Zugangseinschränkung und vielleicht weniger auf die Plattformarchitektur?
Also ich fange erstmal mit Plattformarchitektur an. Im Prinzip haben wir den Digital Service Act, der erhebliche Auflagen macht von der EU-Seite an die Plattform. Und ja letztendlich auch, wenn die Plattformen sich nicht dran halten, die EU ja auch tätig werden kann, um dann auch mit entsprechenden Strafen nicht nur zu drohen, sondern die auch umzusetzen. So treten ja auch immer wieder Verfahren auf, bei denen man hoffen muss, dass dann entweder die Plattformen die Inhalte runternehmen und wenn sie es nicht tun, sie auch mit saftigen Geldstrafen rechnen müssen. X ist ja zu einem 3-stelligen Millionenbetrag beispielsweise verdonnert worden von der EU. Also wir haben schon diese Perspektive auch sehr stark, nur sie lässt sich in der Öffentlichkeit, glaube ich, schwerer diskutieren auch. Sie lässt sich politisch auch vor allem national schwerer diskutieren, weil hier natürlich auch immer das EU-Recht greift. Das greift im Übrigen auch bei der Altersbeschränkung. Darauf kann ich auch gleich nochmal eingehen. Eine einfache, harte Altersgrenze ist einfach in der Öffentlichkeit leicht zu verkaufen. Wenn Sie sagen, das Problem löst sich, wenn die unter 14-Jährigen gar nicht dürfen und die 14- bis 60-Jährigen ein bisschen und die 16- bis 18-Jährigen ein bisschen mehr und dann ab 18 dürfen alle volles Rohr, können Sie einen politischen Haken ranmachen, Problem gelöst. De facto lösen Sie damit natürlich, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, nicht das Problem wirklich in seiner ganzen Breite. Natürlich müssen wir, wenn wir über Altersbeschränkungen nachdenken, auch immer daran denken, dass die Plattformen Vorschriften bekommen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also ganz klar, wenn Personen identifiziert sind in der Altersgruppe beispielsweise unter 16 oder zwischen 14 und 16, also wenn sie in der Gruppe sind, wo sie beschränkt ran dürfen, dann müssen die Plattformen sicherstellen, dass zum Beispiel suchterzeugende Mechanismen raus sind, dass es keine Endlos-Feeds gibt. Sie müssen auch sicherstellen, dass es keine schädlichen Inhalte gibt. Dazu muss man die Plattformen verpflichten. Nur auch das geht nur über das europäische Recht, über den europäischen Binnenmarkt. Da ist die EU ja auch dran und der DSA, der Digital Service Act, ist hier auch sehr streng, ist er schon. Das heißt, die Plattformen sind dran gebunden, eigentlich dem zu folgen. Und man muss jetzt natürlich sicherstellen, dass dazu oder dass es noch stärker verfolgt wird. Wir wissen auch, wie wenig im Internet tatsächlich auch, wenn strafrechtlich relevante Inhalte präsentiert werden, welche geringen Folgen das hat. Wir haben keine Internetpolizei. Die Inhalte laufen trotz alledem. Das heißt, es, wo kein Kläger ist, ist auch kein Beklagter. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, da komme ich doch nochmal auf wieder die Altersbeschränkungen zurück. Sie können sowas nur lösen, sowohl was Content betrifft, also altersgemäßer Content, als auch Altersverifikation, wenn Sie das harmonisieren EU-weit. Denn ich bin kein Jurist, aber ich nehme diesen Begriff trotzdem in meinen Mund. Sie haben das erste schon mal, Sie haben das Herkunftslandprinzip. Das heißt, wenn Sie in Deutschland eine Altersgrenze setzen und die Plattform sitzt in Irland, haben Sie kaum rechtliche Möglichkeiten, gegen Verletzungen dieses Kinder- und Jugendschutzes überhaupt vorzugehen. Wenn ein Kind nach Dänemark fährt und hat dort eine andere Altersbegrenzung als in Deutschland, hat in Deutschland ein anderes Alter, hat in Frankreich ein anderes Alter. Wie wollen Sie sowas regulieren? Also eigentlich braucht man eine EU-weite Lösung und die EU-weite Lösung muss gesetzlich beides berücksichtigen, nämlich, wie heißt das so schön, Safety by Design und Altersverifikation. Mhm. Beides muss gesichert sein und viele in der Kommission argumentieren, dass das EU auf Europaebene gelöst werden muss und nicht national.
Ja, ich bin gespannt und ich denke, wir alle sind gespannt, was auch die Arbeit der von Ihnen mitgeleiteten Kommission da noch an Erkenntnissen hervorbringen wird. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute gefolgt sind in Einstiegsdebatten. Wir freuen uns auch, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer die Debatte weiterdenken und wir alle bei dem Thema weiterkommen und konstruktiv dies gestalten können. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Frau Professor Simon, vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre fachliche Perspektive auf das Thema eingebracht haben, dass Sie das ethisch für uns eingeordnet haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Peter Rost, Sie haben uns das aus technischer Sicht erläutert. Vielen Dank.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
Freut uns auch. Und Herr Professor Köller, danke für Ihre Zeit.
Ja, herzlichen Dank. Bis bald.
Paul, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Einstiegsdebatten, der Zukunftspodcast von Arkatech.